Wie definieren Sie Recht und Gerechtigkeit und wo liegen die Unterschiede?
Also das ist eine hochphilosophische Frage. Recht würde ich grundsätzlich als diejenigen Normen ansehen, die sich eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft gibt, mit dem Ziel, dann durchsetzbare Regeln zu haben. Also zunächst gibt sich eine Gemeinschaft Regeln, das ist das Recht, das sie sich setzt. Und die müssen dann natürlich auch durchgesetzt werden können, damit der eine Bürger weiß, was er vom anderen verlangen kann. Oder der Staat weiß, was er von seinen Bürgern verlangen kann. Und um das durchsetzen zu können, braucht man Regeln, das ist das Recht. Gerechtigkeit ist demgegenüber meines Erachtens eine Tugend, ein Wert, den man benötigt, dem man entgegenstrebt. Und das Recht sollte natürlich möglichst gerecht sein. Das ist die Schwierigkeit, dem Ideal möglichst nahe zu kommen.
Und in Ihrem Beruf haben Sie sehr viel mit dem Recht zu tun. Haben Sie das Gefühl, dann auch immer gerecht zu handeln?
Also ich bemühe mich natürlich, gerecht zu handeln. Die Frage ist immer, woran misst man das? Man braucht seinen eigenen Kompass sozusagen. Ich denke, jeder Mensch braucht seinen Kompass. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich gerecht handle und die verschiedenen Interessen versuche auszugleichen, zuerst mal zu erkennen und dann auch auszugleichen.
Glauben Sie, dass auch ohne ein Recht mit Gesetzen in einer Gesellschaft Gerechtigkeit herrschen kann?
Dass ohne ein Recht Gerechtigkeit herrschen kann, das kann ich mir wirklich schwer vorstellen. Es ist einfach so, dass die Menschen sehr unterschiedlich sind und verschiedene Vorstellungen haben. Und irgendwann muss sich eine Gemeinschaft, jede Gemeinschaft, ob das eine kleine Gemeinschaft ist, eine Schule oder eine große Gemeinschaft, ein ganzer Staat, muss sich Gedanken darüber machen, was gelten soll. Und es gibt halt Grenzbereiche, in denen das schwierig ist, tatsächlich dann Regeln festzulegen und auszudiskutieren. Und das muss stattfinden. Und dann muss man eben sich auch einigen, diese Regel soll gelten. Also das gilt insbesondere, wenn man an Bereiche denkt, die ethisch schwierig sind. Also wenn Sie an die Diskussion um die Sterbehilfe denken beispielsweise. Da diskutieren hochkarätige Politiker und Fachleute aus diesem Bereich sehr nachhaltig, wo sind die Vorteile, wo sind die Risiken, was ist die Gefahr? Und dann muss sich eben eine Gemeinschaft auf Regeln verständigen und muss sagen, das soll gelten als Recht.
Es gibt verschiedene Arten von Gerechtigkeit, wie zum Beispiel die Leistungsgerechtigkeit, nach der jeder so viel bekommen sollte, wie er in die Gesellschaft auch eingebracht hat. Oder die Bedarfsgerechtigkeit, nach der jeder so viel bekommen sollte, wie er benötigt. Welche ist Ihrer Meinung nach gerechter?
Also das ist für mich schwierig zu sagen. Ich kann nicht sagen, dass die eine oder die andere gerechter wäre. Es ist wirklich notwendig, denke ich, dass man in jedem Bereich einfach größtmögliche Gerechtigkeit erlangt.
Wie stehen Sie zu dem Satz im Zweifel für den Angeklagten?
Also der Satz im Zweifel für den Angeklagten stellt ja eine solche Regel dar, die Ausfluss eines Gerechtigkeitsdenkens ist. Es ist eine Regel, die im Strafprozess nur gilt. Im Zivilprozess, in Zivilverfahren haben Sie ganz andere Regeln, wo es Beweislastregeln gibt. Wer muss was beweisen, damit er was bekommt? Und der Satz im Zweifel für den Angeklagten, der stammt eben aus dem Strafrecht. Es ist die Aufgabe für jeden Richter und auch für jeden Staatsanwalt, sein Gewissen zu erforschen am Ende einer Beweisaufnahme. Also wenn man Zeugen gehört hat, Urkunden verlesen und so weiter und den Angeschuldigten selber gehört hat. Und dann muss er sich Gedanken machen, ob eben seine Gewissheit es hergibt, dass er sagt, jawohl, der Angeklagte war es und deshalb ist er schuldig. Und wenn er da irgendwelche Zweifel hat, dann muss er sagen, dann spreche ich frei. Es gibt häufiger die Situation, dass ein Gericht sagt, wahrscheinlich war es der Angeklagte, wir sind uns aber nicht völlig sicher. Und wenn man nicht völlig sicher ist, dann spreche ich eben im Zweifel frei. Und ich halte das für einen guten Satz, weil es besser ist, einen Angeklagten, der vielleicht schuldig ist, im Zweifel zu Unrecht freizusprechen, als umgekehrt einen, der möglicherweise schuldig ist, aber es vielleicht nicht war, dann zu Unrecht zu verurteilen. Das wäre sicher das schlimmere Übel. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, für die Opfer von Straftaten, insbesondere von schweren Straftaten, ist das manchmal schwer zu ertragen. Sie müssen einem Opfer einer Sexualstraftat beispielsweise erklären, dass sie ihm zwar glauben, dass es wahrscheinlich so war, dass der Täter das wahrscheinlich war, aber wir es nicht mit letzter Gewissheit sagen können und müssen dann einen Angeklagten freisprechen. Und das ist für das Opfer schwerer Gewalttaten oder Sexualstraftaten ist oder für Angehörige von Tötungsdelikten ist das schwer zu ertragen.
Wie versuchen Sie in Ihrem außerberuflichen Leben auch gerecht zu leben?
Also ich versuche, meine Entscheidungen, die ich zu treffen habe, zu hinterfragen. Ich versuche mich vor allem immer genau zu informieren. Ich versuche auch aufzuklären, woher habe ich welche Informationen. Das ist zunächst mal ein wichtiger Punkt, sodass ich dann mit einer guten Informationsgrundlage meine Entscheidungen treffen kann, auch im Privatleben. Und ich hoffe dann und gehe davon aus, dass ich dann möglichst gerecht, man kann ja dem Ziel nur immer möglichst nahe kommen, möglichst gerecht entscheide und mich auch verhalte in Einzelfragen. Da kommt es eben wieder darauf an, welchen Kompass hat jemand, woher bezieht eigentlich ein Mensch seinen Wertekompass, wo holt er denn her? Ich selber bin auch noch kirchlich engagiert und im Moment auch aktiv in der Flüchtlingshilfe, in einem Flüchtlingshelferkreis aktiv, weil ich meine, dass das Bereiche sind, in denen wir einfach in unserer Gesellschaft größere Gerechtigkeit herstellen können und weil es für mich unerträglich ist, wenn Menschen wegen ihrer Religion oder Herkunft oder Hautfarbe beschimpft werden oder gar angegangen werden, so wie wir das jetzt gerade auch wieder aktuell auf höherer politischer Ebene erlebt haben. Und so versuche ich in meinem Alltag eigentlich, in meinem kleinen Umfeld, diese Gerechtigkeit herzustellen.
Was würde Anders Breivik in Deutschland für eine Strafe bekommen?
Das ist schwierig zu beurteilen, für mich jedenfalls als deutscher Staatsanwalt, weil ich den Fall nicht näher kenne. Es ist immer schwierig, über einen Fall zu sprechen, den man nicht von innen heraus aus den Akten und vom tatsächlichen Geschehen her kennt. Also wenn ich dazu jetzt eine Stellungnahme abgebe, dann kann ich mich im Grunde nur auf das berufen, was auch in der öffentlichen Presse eigentlich berichtet ist. Und danach ist ja bekannt, dass Herr Breivik mehrfach dazu angesetzt hat, verschiedene Personen, insbesondere junge Menschen, zu töten. Und da hat er immer wieder dazu angesetzt, auf der Insel, aber dann glaube ich auch auf dem Festland, wenn ich es recht in Erinnerung habe, sodass wir jetzt mal rechtlich gesprochen davon ausgehen müssen, er hat immer wieder einen neuen Entschluss gefasst, Menschen zu töten. Das heißt, es sind mehrere Tötungsdelikte, mehrere Morde, die ihm anzulasten sind. Also nicht nur, weil er mehrere Personen getötet hat, sondern weil er mehrfach neu dazu angesetzt hat. Und für jede dieser Taten, deshalb habe ich das jetzt so ausgeführt, für jede dieser Taten würde er wegen Mordes zu verurteilen sein in Deutschland. Es wären mehrere Mordtaten und auf jede sieht das Gesetz grundsätzlich zwingend eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Das heißt, er würde mehrere lebenslange Freiheitsstrafen bekommen, die dann zu einer, wir sagen im Rechtsbereich, Gesamtstrafe zusammengeführt werden. Und diese Gesamtstrafe würde lebenslängliche Freiheitsstrafe bedeuten.
Verstößt die Einzelhaft bzw. Isolationshaft, die er bekommen hat, Ihrer Meinung nach gegen das Menschenrecht?
Auch das ist schwierig zu beurteilen, weil ich, wie gesagt, die genaue Haftsituation von Herrn Breivik nicht kenne. Das Menschenrecht als solches gibt es ja so meines Wissens auch nicht. Es gibt die Menschenrechte, also die Charta der Menschenrechte, die aus verschiedenen Ausfaserungen und verschiedenen Werten besteht. Letztlich lässt sich natürlich alles zurückführen auf die Menschenwürde. Das ist die Grundlage, dass jeder entsprechend der Menschenwürde zu behandeln ist. Und das gilt grundsätzlich auch auf einen verurteilten Straftäter. Auch der ist bei allem, was man ihm vorzuwerfen hat, Mensch und muss menschlich behandelt werden letztlich. Da hängt es dann sehr von der konkreten Ausgestaltung dieser Einzelhaftsituation ab. Sicher kann man ihn aufgrund seiner Situation streng behandeln, aber man muss eben auch immer abwägen, was ist notwendig, was muss man wirklich machen, was ist nicht nur vom Rachegedanken geprägt. Also wenn es ein Rachegedanke wäre, dann würde das wohl gegen das Menschenrecht oder die Menschenwürde verstoßen. Wichtig ist, dass er angemessen untergebracht ist, so dass man ihn nicht als ein nichtmenschliches Wesen behandelt, sondern dass man sieht, da ist immer noch ein Mensch mit all seinen Problemen, Sorgen und auch seinem strafbaren Verhalten natürlich, das er gezeigt hat.
Finden Sie es gerecht, dass Herr Breivik anders behandelt wird als seine Mitinhaftierten?
Das kann man so generell eben nicht sagen. Wenn es angemessen ist, dass er bei seiner Situation und seiner Persönlichkeit anders behandelt wird als die anderen, dann gibt es dafür gute Gründe. Was man sicherlich nicht machen darf, ihn willkürlich anders behandeln, also ohne Grund, nur weil es der Herr Breivik ist und nur weil er ein schreckliches Verbrechen oder mehrere schreckliche Verbrechen begangen hat, ihn anders behandeln, das wäre nicht korrekt. Aber wenn es gute Gründe dafür gibt, dann mag das in Ordnung gehen.